ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und für den Sport mit dabei ist Julia Büchler heute Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Auch eine Kommunalwahl kann eine Abstimmung über den Präsidenten sein. So wie heute in der Türkei, wo Präsident Erdogan nicht auf dem Wahlzettel stand, als in den Regionen gewählt wurde. Der Langzeitpräsident und Regierungschef ließ sich jedoch auf Plakate setzen. Wie hier übergroß mit dem Bürgermeisterkandidaten in seiner Heimatstadt Istanbul, wo Erdogan einst selbst Bürgermeister war. Dort regiert seit 5 Jahren ein politischer Gegner von der sozialdemokratischen Partei CHP. Genau wie in der Hauptstadt Ankara. Erdogans Mission, diese 2 Millionen Metropolen zurückzuerobern, wurde zu einer Abstimmung auch über seine Person. Nach Auszählung von fast 85% der Stimmen liegt die CHP landesweit deutlich vorn. In Istanbul ist Amtsinhaber İmamoğlu offenbar wiedergewählt worden. Erdogans Kandidat Kurum liegt etwa 10 Punkte dahinter. Über den Wahlabend Markus Rosch.
Großer Jubel in Istanbul. Obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, feiern die Anhänger des alten und wohl auch neuen Oberbürgermeisters. Ekrem İmamoğlu, Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, liegt in der wichtigsten Metropole der Türkei deutlich vorne. Nach einem langen und harten Wahlkampf, den vor allem Präsident Erdogan gegen ihn geführt hat. Das Volk hat gewonnen. Wir sind gegen niemanden. Heute hat die Türkei gewonnen. Wir sind sehr glücklich und sehr stolz. Noch gibt es zwar kein Endergebnis, es sieht aber sehr gut aus. Das Ende Erdogans ist gekommen. Es ist vorbei. So sage ich das einfach. Für den Präsidenten ist es eine herbe, unerwartete Niederlage. Nicht nur in Istanbul, seiner Heimatstadt, sondern auch landesweit scheint Erdogans AKP deutlich an Stimmen verloren zu haben, vor allem in den großen Städten. Auch in der Hauptstadt Ankara setzt sich der CHP-Kandidat wohl deutlich durch. Und das, obwohl der Präsident im Wahlkampf allgegenwärtig war, fast täglich Wahlkampfveranstaltungen abgehalten hat, die regierungsnahen Medien auch immer übertrugen. Am Abend tritt Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu vor seine Anhänger. Er ist nun der Hoffnungsträger der Opposition. Mit seinem erneuten Sieg in Istanbul hat er den Nimbus der Unbesiegbarkeit Erdogans erschüttert. Damit hat er sich auch als wichtigster Herausforderer des Präsidenten bei künftigen Wahlen positioniert. Der plant in dieser Nacht noch eine Erklärung abzugeben, hat Istanbul in Richtung Ankara verlassen.
Katharina Willinger in Istanbul. Dieser Wahltag scheint ja eine doch deutliche Niederlage für Erdogan zu werden. Wie konnten er und seine Partei diese Wahl verlieren?
Ja, Helge, ich würde sagen, das liegt vor allem an der Wirtschaftskrise im Land. Das ist ja ein großes Thema und seit der vergangenen Präsidentschaftswahl letztes Jahr hat sich daran auch nichts geändert oder kaum etwas. Es ist zum Teil auch schlechter geworden. Die Inflation, die liegt aktuell bei 67%, also die ist immens. Das ist also einer der Gründe, dass die Unzufriedenheit gestiegen ist über die Zentralregierung in Ankara. Aber es liegt auch daran, dass Erdogan innerhalb seiner AKP keine Kandidaten aufgebaut hat. Das sind also viele blasse Kandidaten wie hier in Istanbul angetreten. Das ist ein hausgemachtes Problem. Der Präsident wollte keine innerparteiliche Konkurrenz schaffen. Und es liegt auch daran, das muss man klar benennen, dass da nicht nur ein Gegenwind kommt von der säkularen Opposition, die CHP, also İmamoğlu, sondern auch von radikal-islamistischen Parteien. Eine davon hat immens Boden gut gemacht, unter anderem im Süden des Landes. Jetzt ist die Frage, wird sich viel ändern in der Türkei? Vermutlich nicht, denn die Ministerien, der Staatsapparat, die sind natürlich weiterhin in der Hand von Erdogan, aber es ist eine klare Aussage über den Wählerwillen. Es ist eine herbe Niederlage, wenn man so will, für Erdogan und es stärkt natürlich gerade hier in Istanbul Ekrem İmamoğlu immens. Das ist der Politiker, den Erdogan, so sagt man, am meisten fürchtet in der Türkei und der bringt sich jetzt natürlich in Stellung, auch im Hinblick auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen. Die sind zwar noch ein paar Jahre hin, aber jetzt kann er sich wieder beweisen.
Danke, Katharina Willinger, für diese erste Analyse am Abend der Kommunalwahlen aus Istanbul. Vielen Dank. In Israel gingen heute Zehntausende auf die Straße. Sie forderten unter anderem Neuwahlen und einen Rücktritt von Premierminister Netanyahu, wie hier in Jerusalem. Es waren mit die größten Proteste seit den Terroranschlägen am 7. Oktober. Vor allem aber richtet sich der Blick auf die Freilassung der immer noch mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas in Gaza. Die Angehörigen fühlen sich nach fast einem halben Jahr machtlos. Das Leid und Leiden ist groß. Nadja Armbrust.
Jerusalem heute Abend. Vor der Knesset, dem israelischen Parlament, versammeln sich Zehntausende. Auch Shai, er ist extra aus Tel Aviv hergefahren. Letztes Jahr hat er monatelang gegen die Justizreform demonstriert. Nun ist er wieder auf der Straße, wie so viele andere. Die ersten Monate des Krieges waren beängstigend. Es war unmöglich, überhaupt auf die Straße zu gehen. Wir konnten nicht protestieren. Aber jetzt hat jeder das Gefühl, dass wir der Regierung zu viel Zeit gegeben haben. Mehr als genug Zeit, um etwas zu tun. Und sie lässt uns völlig im Stich. Ein Kollege von Shai wurde am 7. Oktober getötet. Dessen Familie ist ebenfalls hier. Die Demonstranten fordern Neuwahlen und ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln. Sie werfen Israels Premierminister Netanyahu vor, es gehe ihm nur um sein eigenes politisches Überleben und das Überleben seiner Regierungskoalition. Die Bemühungen für eine Waffenruhe waren zuletzt erfolglos. Es gab keine Einigung mit der Hamas. Heute ist laut Berichten eine israelische Delegation zu neuen Gesprächen nach Kairo gereist. Netanyahu soll heute Abend wegen eines Leistenbruchs operiert werden. In der Zwischenzeit übernimmt der Justizminister. Vor der OP machte Netanyahu erneut deutlich, dass er an seinem Kurs festhält. Wir werden in Rafah einmarschieren und alle Hamas-Bataillone dort auslöschen. Aus einem einzigen Grund. Ohne das gibt es keinen Sieg. Die Zerstörung der Hamas ist ein wesentliches Ziel dieses Krieges. Dazu gehört auch die Rückkehr der Geiseln. Im Gazastreifen bleibt die humanitäre Situation unterdessen katastrophal. Seit gestern sind drei Schiffe von Zypern aus auf dem Weg nach Gaza mit mehr als 800 Tonnen Hilfsgütern. Ihre Ankunft wird für morgen Nachmittag erwartet. Es ist die zweite Hilfslieferung auf dem Seeweg von Zypern aus. In Jerusalem blockieren Demonstranten am Abend eine Hauptverkehrsstraße. Es kommt zu Handgemengen mit der Polizei. Bis Mittwoch sollen die Proteste andauern.
Einen Waffenstillstand in Gaza forderte Papst Franziskus heute in seiner Osterbotschaft. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Gläubigen. Die israelischen Geiseln sollten umgehend freigelassen werden und die Menschen in Gaza humanitäre Hilfe erlangen. Der Papst spendete den traditionellen Segen an die Stadt und die Welt, Urbi et Orbi. Der Vatikan ist das Zentrum der römisch-katholischen Kirche. Bei den Osterpassionsspielen schaut die Welt jedoch auf Iztapalapa, einen Stadtteil von Mexiko-Stadt. Mehr als 1 Million Menschen sehen sich das Spektakel in diesen Tagen an, das seit dem vergangenen Jahr zum Kulturerbe des Landes gehört. Marie-Christine Böse.
Harte Jungs verkleidet als römische Soldaten. Die jungen Frauen geschminkt zu Begleiterinnen von Herodes. Iztapalapa zieht sich um für seine berühmte Osterpassion. Der Bezirk sonst heißes Pflaster wird heiliges Pflaster. Er spielt die Hauptrolle, Christopher Gomez ist Jesus, noch in Zivil. Ein strenges Komitee wählte ihn aus. Sportlich muss Jesus sein, darf keine Drogen nehmen und muss natürlich von hier stammen. Es ist ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Diese Prozession ist nicht für die Kirche gemacht, sondern für das Viertel, die Bewohner. Sie gehört zu unserer Identität. Ausgerechnet Iztapalapa, eines der gefährlichsten Viertel von Mexiko-Stadt, feiert eine der größten Osterprozessionen der Welt. Armut und Überfälle sind hier Alltag. Doch es gibt auch die lebensfrohe, fleißige, tiefgläubige Seite. Antonios Familie macht seit Generationen mit. Auf den Fotos, das sind meine Eltern und meine Onkel. Als sie noch lebten, sind sie auch gekommen. Und so nehme ich sie weiterhin mit. Jesus Leidensweg hat nun begonnen. Das 95-Kilo-Kreuz schleppt Christopher durch den Bezirk. Monate hat er trainiert. Ein Kraftakt. Die Stadtverwaltung sorgt für Sicherheit. Kostüme und Szenerie organisieren Bewohner des Viertels, obwohl keiner Schauspieler ist. Mehr als 1 Million Zuschauer besuchen das Spektakel, das es bereits seit 1843 gibt. Damals waren viele Bewohner Iztapalapas an Cholera gestorben. Die Überlebenden dankten Gott mit der Prozession. Eine Tradition, die fortgeführt wurde. Ich bin schon als kleines Kind mit meinen Eltern gekommen. Uns gefällt die Darstellung von Jesus, diese Tradition, die wir in Iztapalapa haben. Die Kreuzigung auf einem Hügel, wo schon die Aztekenzeremonien feierten. Geschafft bis zum nächsten Jahr. Auch da wird für einen Jesusdarsteller wieder ein Traum in Erfüllung gehen.
Und wir kommen zum Sport und zum Fußball. Die Städte Heidenheim und Stuttgart sind nur etwa 70 Kilometer auseinander. Zwischen den beiden Fußballvereinen liegen allerdings Welten. Heute war davon jedoch nicht zu bemerken, Julia, beim Schwabenderby.
Nein, es war tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe, hochspannend bis zur 99. Minute. Auch wenn es am Ende keinen Sieger gab zwischen dem Tabellendritten Stuttgart und dem Aufsteiger aus Heidenheim. 3:3 das Endergebnis, Stuttgart damit seit 9 Ligaspielen ungeschlagen. Auch eben, weil Dennis Undav und Serhou Guirassy schon wieder treffen heute. Das Duo hat diese Saison zusammen schon 38 Tore erzielt. Und das haben nicht mal die bisherigen Rekordhalter und Vereinslegenden Jürgen Klinsmann und Karl Allgöwer geschafft. Die kamen gemeinsam nur auf 37 Treffer und das schon ewig her. 1986 war das. Jetzt aber zurück in die Gegenwart und zu einem total verrückten Schwabenderby.
Es ging hoch her in der Stuttgarter Arena. Der VfB Stuttgart zum 9. Mal in Folge ungeschlagen. 6 Tore, ein starker Aufsteiger und ein Treffer in letzter Sekunde. Aber auch ein wenig Frust.
Gemischte Gefühle. Einerseits ist man enttäuscht, andererseits ist man natürlich froh, dass wir hier noch mit dem Punkt rausgehen. Der war für die Moral wichtig, für die Tabelle auch nicht ganz unwichtig. Aber natürlich sind wir auch enttäuscht.
Nach nur 8 Minuten der erste Jubel im Schwabenduell. Schnell kombiniert, schnell abgeschlossen. Serhou Guirassy mit der vermeintlichen Führung. Doch der Videoassistent hatte auf Abseits entschieden. Kurz vor der Pause erneut Guirassy. Schöner geht es kaum. Stiller, Guirassy, Undav, nochmal stiller und am Ende eben Guirassy. Diesmal kein Abseits. Saisontor Nummer 23. Der zweite Durchgang, Stuttgarts zweites Tor und wieder sah alles ganz einfach aus. Angelo Stiller und Nationalspieler Dennis Undav. 2 Stuttgarter gegen 6 Heidenheimer, der VfB hoch überlegen, zu Recht vorne.
Alle haben, glaube ich, gedacht, nach dem 2-0, das Spiel ist vorbei, aber meine Spieler nicht. Wir sind zurückgekommen, wie so oft.
Nach einer Ecke unterlief VfB-Keeper Alexander Nübel ein unglücklicher Fauxpas. Erst gehalten und dann doch nicht. Danach kippte das Spiel. Tim Kleindienst nach 84 Minuten mit dem Fuß zum 2:2 Ausgleich. Eine Minute später per Kopf mit der Führung. Verrückte Welt in Stuttgart.
Das Unentschieden fühlt sich halt wie eine Niederlage an. Und wenn du oben mitspielen möchtest, darfst du nicht so performen. Und ich glaube, das, was wir gemacht haben, ab der 60. war Grütze.
Die Nachspielzeit, der letzte Angriff, nochmal der VfB, nochmal Dennis Undav. Das 3:3, immerhin noch ein Punkt. Das 1000. Bundesligaspiel in der Stuttgarter Arena, so richtig Freude wollte am Ende nicht aufkommen.
Schluss mit dem Eichhörnchen-Prinzip. Punkt um Punkt sammeln, das reicht Köln wohl nicht mehr, um die Klasse zu halten. Aktuell ist der FC Vorletzter in der Tabelle. Auf Sieg spielen ist deshalb die neue Ansage von Trainer Timo Schulz. Aber gegen Augsburg war von einer Trendwende noch nichts zu sehen. Im Gegenteil, 1:1 das Ergebnis, schon wieder nur ein Punkt, eben im alten Eichhörnchen-Modus. Aber umgekehrt war auch Köln für Augsburg nicht zu knacken.
Augsburgs Arne Meyer ist nach dem Spiel enttäuscht. Auch Kapitän Haue Leo ist unzufrieden. Der FCA hat sich mehr erhofft.
Wir hatten viele Chancen. Wir hätten auch das ein oder andere Tor machen müssen. Nichtsdestotrotz nehmen wir den Punkt mit. Die Fans haben es gerade gesagt. Es macht Spaß, uns zuzugucken. Macht Spaß, wie wir uns den Arsch aufreißen. Und genauso soll es weitergehen.
Es geht gut los. 18. Minute, schöne Kombination. Und Meyer erzielt die 1:0-Führung für den FC Augsburg. Aber die abstiegsbedrohten Kölner kontern. Superpass Florian Kainz. Es ist kein Abseits. Adamian ist durch, legt quer. Davy Selke mit dem 1:1 in der 33. Minute. Zweite Hälfte. Erst einmal offenes Spiel. Adamian schießt Köln hier fast in Führung. Die Gäste haben ihre Chancen, nach 6 sieglosen Spielen mal wieder zu gewinnen.
Wir brauchen Siege, das haben wir auch vor dem Spiel gesagt. Wir wollen mehr ins Risiko gehen. Wir wollen, wenn es am Ende dann unentschieden steht, noch einfach mehr drauf drücken, dass wir dann auch die 3 Punkte mitnehmen können.
Näher dran sind aber jetzt Torups Augsburger. Udukay soll hier so geschubst haben, dass sein Tor nicht zählt. Schiedsrichter Sören Storks gibt den Treffer nicht. In der Schlussphase drängen die Augsburger auf den Siegtreffer. Bellios Hackentrickversuch wird aber vor der Linie geklärt. Und so bleibt es beim 1:1, ein Unentschieden, das weder Augsburg noch Köln gefällt.
Ja, so ist das oft bei einem Unentschieden. Und so ging es auch Bochum und Darmstadt. Beide kämpfen gegen den Abstieg, brauchen dringend Punkte, aber beide haben eben auch eine extrem schwache Defensive. Das Kellerduell zwischen dem 15. und dem Tabellenletzten geht unentschieden aus. Zwei beide. Die Reaktionen darauf unterschiedlich.
Während die Darmstädter Mannschaft sich von den mitgereisten Fans nach Spielende feiern lässt, kann Manuel Riemann sein Pech nicht fassen, muss getröstet werden.
Ja, zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison, dass wir nicht konsequent sind, dass wir den Sack dann auch nicht zumachen.
Dabei hätte Philipp Hofmann doppelt Grund zum Feiern haben können. Einen Tag nach seinem 31. Geburtstag trifft er zum 1:0 für den VfL Bochum. Mit dem Schienbein buxiert er in Minute 29 den Ball irgendwie über die Linie. Zu Beginn der zweiten Hälfte kommt dann Gerrit Holtmann, Bochumer Leihgabe auf Seiten des SV Darmstadt. 3 Minuten später, Holtmann hält den Ball zwar im Spiel, der wird aber zur Vorlage für Schlotterbeck. In der Mitte ist Hofmann wieder da, das 2:0. Doppelpack also für den Bochumer Stürmer. Darmstadt zwar seit 19 Spielen sieglos, hat in der Rückrunde aber schon in Gladbach und in Bremen ein Remis geholt. Wird danach mutiger, belohnt sich in Minute 62. Tim Skarke nutzt diese Chance und lässt den Tabellenletzten wieder hoffen. Die Gäste auch danach gefährlich, die 76. Minute. Wilhelmsson mit Wille und Wumms. Riemann überrascht, fälscht ins eigene Tor ab und ermöglicht Darmstadt so den Ausgleich. Am Ende bleibt es beim 2:2, ein ganz wichtiger Punktgewinn für die Lilienmoral.
Wir sind jetzt irgendwann halt auch mal dran, ein Spiel zu gewinnen. Das wird kommen, es muss auch kommen.
Vielleicht schon am nächsten Samstag im nächsten Kellerduell gegen Mainz 05.
Die Tabelle nach dem 27. Spieltag. Leverkusen mit 13 Punkten vor dem Bayern, Stuttgart auf Platz 3, dahinter Dortmund und Leipzig. Augsburg ist Siebter. Bremen auf Platz 10 vor Aufsteiger Heidenheim, Bochum auf 15, dahinter Mainz, Köln und ganz unten eben weiter Darmstadt. Zum Frauenfußball. Sie hier ist die Pokalheldin von München, Maria Luisa Groß, Spitzname Maler. Maler ist 22, studiert Maschinenbau und sie ist eben auch die Torfrau beim FC Bayern. Dank Maler stehen die Bayern-Frauen im Finale des DFB-Pokals. Anfang Mai geht's gegen Wolfsburg. Denn Maler hat heute im Pokalkrimi gegen die Frauen von Eintracht Frankfurt gleich 3 von 4 Elfmetern gehalten.
Sie ist die Figur dieses Spiels. Das muss man als Torhüterin erstmal hinkriegen.
Natürlich habe ich sowas noch nicht erlebt. Ich stand noch nicht so auf dem Pokal-Halbfinale und habe 11 Meter gehalten. Also ist richtig cool.
Die Partie bekommt erst zum Ende hin richtig Schwung. Aufregend davor nur der Anfang. Durch ein Handspiel von Dawson in der 4. Minute und dem folgerichtigen Elfmeter sicher verwandelt von Georgia Stanway zur frühen Bayern-Führung. Danach übernehmen die Frauen der Frankfurter Eintracht zunehmend die Kontrolle. Weil die Gastgeberinnen hier nicht konsequent genug verteidigen, kann Geraldine Reuteler direkt und unhaltbar ins rechte obere Eck abziehen. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 18. Minute äußerst spektakulär. Im weiteren Verlauf fehlen solche Szenen. Es bleibt nach 120 Minuten beim Unentschieden. So kommt es zum Elfmeterschießen und zu ihren Momenten. Mala Groß hält insgesamt 3 Schüsse der Gegnerinnen und legt damit den Grundstein für den Sieg. Am Ende trifft Pernille Harder zum 3:1-Sieg für die Frauen von Bayern München. Den Einzug ins Pokalfinale haben die Münchnerinnen aber vor allem ihrer Torhüterin Mala Groß zu verdanken. Sie ist die Figur dieses Spiels.
Und noch ein schneller Blick aufs Wetter. Vielerorts unbeständig und sehr windig wird es morgen. Gelegentlich Gewitter, im Süden 10, im Osten bis 21 Grad. Und damit schließen wir unsere Tagesthemen am Ostersonntag. Jetzt folgt hier ein Spielfilm mit einem sehr kurzen Titel, Julia.
Nein, so heißt der Film über ein Paar, das sich fragt, könnten wir glücklicher sein als in dieser Konstellation?
Wir sind natürlich glücklich, wenn Sie morgen Abend wieder dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Julia Niharika-Senn. Ihr und Ihnen einen wunderbaren Ostermontag. Tschüss.
Auf Wiedersehen.